Ja, herzlich willkommen zum Story Power Podcast. Heute gibt es wieder eine neue Episode. Und zwar habe ich heute jemanden auf der anderen Seite, der hilft, dass die Unternehmen gesünder werden. Und dazu begrüße ich zu diesem Gespräch heute den Martin Künzi. Hallo Martin.
Hallo Ludwig, hallo.
Ja, ich stelle ihn kurz vor, der Martin ist Partner, heute Partner der Agentur Enigma. Und davor war er bei der Heilsarmee und zwar als Marketingleiter tätig und hat einer seiner großen Erfolge war eben das Marketing der Sänger der Heilsarmee. Die haben sogar am Eurovisions Contest teilgenommen. Und mit diesem Song ist diese Heilsarmee, die Sänger da bis nach Schweden gekommen. Mit der Erfahrung, also mit der Marketingerfahrung, als ehemaliger Marketingleiter und MBA im Marketing, gibt er sich jetzt bei der Agentur Enigma hin und zwar seine Leidenschaft. Es geht darum, Strategien zu entwickeln, State-of-the-Art Branding für die Kunden und die nicht nur überzeugen, sondern auch begeistern. Er ist mit einem Geschäftspartner, da hat er Büros in Bern und Genf und mittlerweile 26 Mitarbeiter. Und mit einem Netz aus weiteren Partnern bieten sie mit Dienstleistungen, Werbung, im Branding und im digitalen Wandel an. So, heute geht's um Folgendes. Wir haben die beiden mit seinem Partner Olivier Kennedy hat er, Martin Künzi, dieses Buch geschrieben. Gibt es auch in Deutsch. Ich habe jetzt hier die englische Version vor mir. Sein Diagnosewerkzeug, Business Health Check. Ja. Was mir da gut gefällt, ist es ziemlich knackig auf den Punkt gebracht. Ich zeige es da gerne mal, vielleicht sieht man das dann auch. Da gibt es also immer auf der einen Seite die Krankheiten, auf der anderen Seite so schön die Diagnosefragen, sind drei Fragen dabei, die Krankheiten, wie man es kurieren kann, ja, Ansteckungsgefahr, also recht nett und so sympathisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es dann immer links unten die Daten, also es ist nicht nur aus der Luft gegriffen, sondern gibt es auch Studien dazu. Ja, darüber wollen wir heute reden, damit die Firmen gesund werden und wieder der Bezug zu unserem Story Power Podcast, dass damit tolle Geschichten dann wieder entstehen können. Ja, Martin, warum, wie seid ihr darauf gekommen, was war der Grund für euch beide, dieses Buch zu schreiben?
Ja, spannende Frage. Wir haben schon längere Zeit, hatten wir im Kopf, ein Buch zu schreiben. Ja. Aber wir alle wissen, es gibt so viele Bücher, täglich werden tausende von Büchern geschrieben. Wie schreibt man ein Buch, das irgendwo die Welt braucht?
Und, ja, das ist eine starke Herausforderung, dass die Welt braucht. Ja.
Und wir haben einfach gemerkt, grundsätzlich so das Thema Marketing, Kommunikation ist in einer früheren Zeit, wenn man zum Beispiel die Serie Mad Men anschaut auf Netflix, ist ja unsere Werbewelt doch ein bisschen eine skurrile Welt. Und wir sehen uns eher als Ärzte. Und im Sinne von, die Leute, die Firmen kommen zu uns, weil sie eine Problematik sehen, sie haben irgendwann einen Schmerz, sie haben irgendwann ein Problem, sie kommen nicht weiter und sie müssen eine Fachperson konsultieren, die nicht einfach Gesundheit spritzt, sondern die Diagnose stellt. Und das ist ein bisschen die Idee, die eigentlich auch hinter unserer Arbeit steht. Wir wollen die Pain-Points verstehen eigentlich der Firmen und dann nicht einfach nur diese präventiv behandeln, sondern wirklich auch in die Tiefe gehen und schauen, woher kommt das Problem? Und vielleicht eine kleine Klammerbemerkung, das hat mit mir zu tun. In meinem früheren Leben, das heißt, bevor ich in diese Marketing-Schiene eingestiegen bin, war ich Physiotherapeut. Also ich habe im Spital gearbeitet, auch eine Ausbildung im Bereich des Gesundheitswesens.
Ja, spannend. Und
grundsätzlich der Körper an sich und auch die Zusammenhänge, die es da gibt. Und wir haben festgestellt, es gibt so viele Parallelen eben zu einem gesunden Unternehmen, wie es zu einem gesunden Körper kommt. Beispielsweise, wenn ich Kopfschmerzen habe, ist nicht sicher, dass es im Kopf geschieht, sondern es kann auch gut sein, dass der Rücken in den Kopf ausstrahlt und dadurch eben ein Problem entsteht, dass das im Rücken ist und nicht im Kopf. Und wenn ich dann den Kopf behandle, werden die Kopfschmerzen nicht besser. Obwohl ich das tue, also ich gebe das Geld am falschen Ort aus und die Symptome werden gar nicht behandelt, sondern dann eben den Rücken identifizieren als Problematik, Herd und den behandeln, damit das Kopfweh am Ende wieder weggeht.
Aha. Also von deinem Hintergrund, den du jetzt gerade erzählt hast, ist da die Idee entstanden, dass du diese Metapher des menschlichen Körpers im Buch auch verwendest?
Absolut, das ist sicher ein wichtiger Aspekt davon. Und ich habe da auch einen Kollegen noch mit dabei, ich drehe da kurz meinen Computer. Hier ist der Winfried und das Skelett. Ich kann dir halt nachher das besser zeigen. Das ist der Winfried.
Ja, klasse.
Und wir haben den bei uns im Office, einfach um auch uns irgendwo präsent zu halten, dass unsere Firma aus einem Konstrukt, aus einem Gestell mit Gefäßen, mit Muskeln und mit Nerven besteht. Und wenn wir eben eine gesunde Firma haben wollen, müssen wir uns mit all diesen Systemen auseinandersetzen. Und wir sehen, wie gesagt, sehr viele Parallelen zu einer kranken Firma mit einem kranken Körper oder eben einer gesunden Firma zu einem gesunden Körper. Mhm. Und wenn wir gesund sein wollen als Mensch mit unserem Körper, dann kann es nicht sein, dass wir morgens, mittags und abends immer nur die besten Delikatessen essen und nichts für unsere Fitness tun. Dann werden wir viel zu korpulent. Sondern wir müssen, wenn wir etwas Feines essen, uns dann auch entsprechend überlegen, wie können wir die Fitness trotzdem beibehalten. Und diese Balance, die braucht auch eine Firma.
Wunderbar. Für wen habt ihr das Buch geschrieben und dann auch, wie es zu nutzen ist? Also wie ist das Diagnosetool? Wie ist das einzusetzen? Macht ihr das? Ja. Oder? Also die zwei Fragen. Für wen ist das gedacht und wie setzt man es ein?
Ja, also grundsätzlich möchten wir Leute ansprechen in Führungspositionen, die auch Einfluss nehmen können auf die Gesamtsicht eines Unternehmens. Dann wissen wir auch, diese Leute haben oft nicht so viel Zeit. Die sind engagiert, beruflich engagiert, vielleicht auch privat engagiert. Sie lesen zwar Bücher, aber von diesen Büchern, Managementbüchern, gibt es so viele, dass es schwierig ist, herauszustechen. Und auch von unserer Art und Weise, wie wir Ästhetik und Design anschauen, mussten wir einfach eine Blechwüste schreiben, wollen wir nicht. Also das heißt, wir haben ein Buch geschrieben, das auch unterhaltsam ist. Also einerseits von der ganzen Aufmachung her, also das ist auch ansprechend daher. Die Illustrationen hat auch jemand aus unserer Nähe gezeichnet. So sind eigene Illustrationen. Wir haben viel investiert ins Layout, ins Design, weil es auch zeigt, dass uns dieser Aspekt wichtig ist. Das ist wichtig. Ein Stil, das man hat, und der Stil kommt auch ein bisschen rüber. Und daneben, wenn ich beispielsweise, hier haben wir eine Krankheit, der Meeting-Virus, wahrscheinlich der einen oder anderen Person in einer Führungsposition nicht ganz unbekannt vor. Gleiche auch die Mails, die mit CCs versendet werden an irgendwelche 12 Mitlesende. Und niemand weiß genau, wer etwas damit anfangen soll. Das ist so eine Art, was wir festgestellt haben, wenn wir Firmen begegnen, dass diese Krankheiten, die wir hier beschrieben haben, die sind omnipräsent. Also die findet man eigentlich in jeder Firma irgendwo kleiner oder größerer Ausprägung.
Okay.
Leute, die Einfluss nehmen können auf die Ausgestaltung der Firma, ist die Zielgruppe. Und um sich eben wie ein Nachschlagewerk da durchzuachern, kann man sehen, okay, welche Probleme kenne ich? Man kann das Inhaltsverzeichnis durchgehen oder auch hinten hat es eine Auflistung der Krankheiten nach Alphabet. Also wirklich eher ein Kompendium als wirklich ein Buch, das man von A bis Z durchliest. Mhm.
Sehr schön. Schauen wir uns da ein paar Aspekte an. Ich habe da 7 Systeme beschrieben, habe ich da gesehen. Das Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, das Skelettsystem, das Hormonsystem, das Entscheidungssystem, das Atmungssystem, das Fortpflanzungssystem. Ich habe es da mal so 3 willkürlich ausgewählt und dass wir da einfach mal kurz einen Blick hineinmachen oder kurz hineinschauen. Zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System. Da ist es ja so, dass das aus Herz- und Blutgefäßen besteht. Und es dient eben zu der Aufrechterhaltung des Blutkreislaufes. Und als Blutkreislauf wird das stetige Zirkulieren des Blutvolumens innerhalb der Blutgefäße bezeichnet. Ja. Seine Eigenschaften lassen sich anhand von Parametern wie Blutdruck und Herzfrequenz beschreiben. Und funktionell kann er in einen kleinen, großen Kreislauf oder ein Hoch- und Niedrigdrucksystem eingeteilt werden. So, mit seiner Transportfunktion habe ich da gefunden, leistet das Herz-Kreislauf-System einen lebenswichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Selbstregulierung im Körper. Es hat Anteil an der Temperaturregulierung, bringt Hormone und Gerinnungsfaktoren an ihren Wirkort und schafft einen Ausgleich von bestimmten Stoffkonzentrationen innerhalb des Körpers. Soweit die Beschreibung, die ich da gefunden habe, jetzt zum Unternehmen. Was ist das Herz-Kreislauf-System und hast du da 1-2 Krankheiten zum Beispiel? Würde ich an Unternehmen an dem Herz-Kreislauf-System legen und vielleicht noch das ein oder andere Fallbeispiel, wie es du in der Praxis erlebt hast.
Ja, gerne. Ja, grundsätzlich sind das Herz-Kreislauf-System sind die Arbeitskräfte, sind die Leute, die in einer Firma arbeiten. Es ist so, dass das Herz-Kreislauf-System, das geht bis in die Alveolen und die kleinsten Gefäße des Körpers. Und damit bedienen eigentlich die Arbeitskräfte alle Detailfunktionen innerhalb eines Kreislaufes des Körpers einerseits und eben hier in unserem Beispiel in einem Unternehmen. Und wenn eben diese Arbeitskräfte bis in die äußersten Ritze des Körpers aktiv sind, wenn der kleine Finger nicht funktioniert, ist der Körper nicht funktionsfähig. Mhm. Und das ist etwas ganz Elementares. Die Arbeitskräfte, motivierte Arbeitskräfte, können ein gesundes Unternehmen entsprechend gestalten. Es gibt da Studien, die belegen von Gallup beispielsweise, die sagen, dass 10% der Mitarbeitenden passiv bereits gekündigt haben oder sogar mehr. Das heißt, sie arbeiten aktiv gegen das Unternehmen. Dann haben wir 80% der Mitarbeitenden, die einen so 0815 Job erledigen. Mhm. Kommen morgens um 8 und gehen um 5 Uhr nach Hause und so weiter und engagieren sich nicht über ihre zugegebene Aufgabe darüber hinaus. Und dann haben wir eigentlich nur 10%, die verbleiben, die eine Firma aktiv weiterbringen. Und das ist dramatisch. Grundsätzlich glauben wir, einfach motivierte Mitarbeitende können extrem viel zu einem gesunden Unternehmen beitragen und auch dazu, dass Kunden und Mitarbeitende begeistert sind. Mhm. Da komme ich zu einem Beispiel, das ich hier erwähnen kann. Es war gerade kürzlich, haben wir das gemacht. Wir durften einen Pitch teilnehmen für eine Firma, die im Bereich Immobilienvermarktung tätig ist. Und die in Immobilienentwicklung, Immobilien oder ganze Raumentwicklung eigentlich in Luxemburg und Belgien. Und wir haben dort überlegt, wie können wir den Leuten zeigen, dass wir engagierter sind als andere Mitbewerber, die sich auch beworben haben für diesen Job. Mhm. Was wir gemacht haben, wir haben das Meeting, das die Leute hatten, um den Entscheid herbeizuführen, haben wir herausgefunden, dass wir in Luxemburg sein. Und wir haben in Luxemburg einen Glassehersteller organisiert, der den Leuten in das Meeting herein, es war im Sommer, Glasse, also Eiscreme brachte. Und so haben wir die Leute so überrascht, einerseits mit einer guten Präsentation, aber das haben wir alle gemacht. Wir haben gesagt, können wir darüber hinaus etwas tun und haben dann in den Eiscreme reinbringen lassen. Und die waren so begeistert, einfach zu sehen, wow, diese Firma hat sich überlegt, wo wir uns treffen und es ist heiß, also Glas, Eiscreme passt sehr gut. Das ist ein Beispiel, wo wir uns selbst überlegt haben, wie können wir eben den Kunden begeistern. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ich nehmen kann, es gibt ja oft so in Projekten, ist es so, man arbeitet eine Taskliste ab, man hat Deadlines einzuhalten und so weiter. Jetzt ist es aber genau das, was der Kunde eigentlich erwartet. Also wenn die Mitarbeitenden eines Unternehmens, eines Konzerns einfach die Deadlines einhalten und genau das liefern, was abgemacht ist, dann ist das genau das, was der Kunde erwartet. Und wenn man aber die Mitarbeitenden ein bisschen darauf ausrichtet und ihnen sagt, hey, überlegt euch genau, wo im Projekt haben wir etwas Zusätzliches geleistet, das der Kunde vielleicht nicht wahrnimmt. Ja. Und dann würde man den Mitarbeitenden sagen, verkauft das dem Kunden immer als einen Bonus, etwas Zusätzliches. Damit macht man dem Mitarbeiter selbst ein gutes Gefühl, weil das Team hat ja etwas mehr geleistet, als gefragt war. Mhm. Und der zweite Aspekt, anstatt erst am Tag der Deadline das Produkt abzuliefern oder den Projektmeilenstein zu präsentieren, sagt man, hey, wir sind schon eine Woche vorher bereit, können wir schon jetzt präsentieren, einfach um zu zeigen, wir sind engagiert. Und das zeigt Gesundheit des Unternehmens. Das ist ein konkretes Beispiel aus dem Alltag.
Ja.
Wenn wir uns ins Buch reinschauen, was eben oft geschieht, ich habe dann vorhin das Beispiel gezeigt, der Meeting-Virus, wo das kennen wir alle, oder man lädt so viele Leute ein, damit niemand eine Information verpasst, aber dennoch führt es dazu, dass viel zu viele Leute in einem Meeting sitzen, es geschieht Demotivation und die Leute nehmen die Verantwortung nicht mehr wahr. Mhm. Und wenn das täglich oder vielleicht wöchentlich geschieht, ist über eine gewisse Zeit, wo plötzlich die Motivation der Mitarbeitenden sinkt, damit gewisse Krankheitssymptome schon auf, kommen schon gewisse Krankheitssymptome auf, etwas weniger engagierte Mitarbeitende, Unzufriedenheit, plötzlich kommen Lohndiskussionen, hey, ich möchte für das, was ich schon arbeite, hier möchte ich Schmerzensgeld bekommen, weil es ja mühsam ist, statt Lohn. Das ist eigentlich das, was da herauskommt aus einem Meeting-Virus, wo man zu viele Leute zusammenbringt, um über etwas zu sprechen, das vielleicht mit 3 Leuten statt mit 8 Leuten diskutiert werden können.
Du, Martin, du hast gerade vorhin was erzählt mit der Gallup-Studie. Da haben also 10% Engagierte, 10%, die völlig nicht mehr engagiert sind oder teilweise gegen das Unternehmen arbeiten, 80%, die so übrig bleiben. Jetzt durch eure Arbeit kann es passieren, dass aus diesem B-Teil, also wir haben A, die Spitzenleute, B, die Mitarbeiter, die so von 9-to-5 arbeiten, dass da welche dann zu A werden, weil es irgendwie neue Organisation gibt oder sowas. Oder ist es eher ein anderes Unternehmen, das da arbeitet? Macht ihr sowas auch in der Richtung?
Ja, definitiv. Also unsere Kernkompetenz in strategischem Marketing ist natürlich da, dass es in erster Linie einmal Kunden begeistern soll. Aber das ist ja nicht, die Psychologie ist ja die, wenn ich etwas tue, das jemand anderen eine Freude bereitet, dann mich selbst auch motiviert. Mhm. Und grundsätzlich ist es oft ja so, dass man sich ein bisschen Systeme, Methoden aneignen muss, um sich selber einerseits zu begeistern für etwas, um seine Leidenschaft auch leben zu können. Und das passiert nicht, indem man eine Meetingstruktur einführt oder eine Prozessdefinition macht, sondern die Frage ist ja, wie kann ich innerhalb des Umfeldes, in dem ich mich bewege, wo es beispielsweise beim Tunnelbau beispielsweise, wo die Prozesse sehr genau definiert sind, also was geschieht, wo, wie können wir Qualitätssicherung und so weiter machen, wie kann ich innerhalb dieses Umfelds dennoch Freiheiten schaffen, die unser Wesen, unsere Psychologie irgendwo positiv abholen. Und dann schafft man es tatsächlich, eben diese 80% 0815 Mitarbeitende auf ein Level zu bringen, nicht alle, das ist klar, aber einige davon, die sagen, hey, arbeiten kann doch auch Freude machen.
Okay. Schauen wir das nächste System an. Und zwar habe ich das Hormonsystem ausgewählt. Das Grund liegt darin, weil ich da eine Kundin habe, die sich auch mit Hormonen beschäftigt, beim Menschen. Ja. Und da habe ich gefunden, damit ein Organismus mit all seinen Organen voll funktionsfähig ist, müssen alle Organe, Organsystem und Organsysteme eng zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren. Mhm. Zur Abstimmung dieser Tätigkeiten verfügt der menschliche Körper über 2 Steuerungssysteme. Das Nervensystem und das Hormonsystem. Ja. Beim Nervensystem werden die Informationen durch spezielle Leitungen und elektrische Impulse weitergegeben. Hormone wirken als Signale, indem sie vom Ort ihrer Bildung zum Ort ihrer Wirkung über das Blutgefäßsystem transportiert werden. Ihre spezielle chemische Zusammensetzung setzt sicher das Übersetzen ihrer Signale. Im Gegensatz zum Nervensystem, das schnell und zielgerichtet arbeitet, erstreckt sich die Wirkungsweise des Hormonsystems über einen längeren Zeitraum auch bei langsamer Arbeitsweise. Da auch wieder, was ist das Hormonsystem des Unternehmens? Zu Krankheiten 2 Beispiele und vielleicht hast du auch 1-2 Praxisbeispiele, Martin.
Mhm. Sehr gut. Das ist vielleicht ein Extrembeispiel von Hormonen, ist das Thema Doping. Also im Sport, wer Doping nimmt, der wird besser in der Leistung, aber das hält sich nicht mehr an die Regeln. Das ist deshalb ein schlechtes Beispiel, aber um zu sagen, was können Hormone bewirken?
Ja.
Deshalb, was ist das Hormon oder was sind die Hormone für eine Firma? Das Hormonsystem ist eigentlich das Marketing. Ist wirklich, also wie kommunizieren wir mit unseren Zielgruppen, dass unsere Firma gegenüber den Mitbewerbern besser dasteht.
Ja.
Und deshalb Hormone gleich Marketing. Und die Herausforderung eigentlich im Marketing ist sehr vielseitig. Ich glaube, alle, die sich im Marketing bewegen und dass jede Person, die eine Firma am Start hat, muss sich damit auseinandersetzen. Marketing, Kommunikation, möchte ich gerne dazu eigentlich 2 Krankheiten erwähnen, die ich sehr zentral finde, die schnell problematisch werden. Und zwar ist das Mehr ist Mehrismus.
Oh, okay.
Dass man das Gefühl hat, je mehr Marketing ich betreibe, desto besser werde ich meine Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Die Wahrheit aber ist, mehr ist Mehrismus, Heißt, je mehr Marketing ich betreibe, desto mehr Geld gebe ich in erster Linie mal aus.
Ja, richtig, ja. Das muss ja dann auch wieder mal reinkommen, ja.
Absolut. Das heißt, die Problematik, die oft da ist, man hat über Jahre hinweg, hat man Marketing betrieben, hat vielleicht vor 25 Jahren begonnen mit Plakatkampagnen, die sind erfolgreich gewesen, dann ist so ein bisschen Social Media dazugekommen und dann, jetzt kann man mit Website und digitalem Marketing, weiß nicht was, noch zusätzlich machen, aber die Marketingkampagne mit den Plakaten, die läuft immer noch. Das heißt, man hat über die Jahre immer mehr gemacht und sich nicht gefragt, was ist das Relevante in meinem Marketing? Und der Henry Ford, der hat es ja schon gesagt, also ja. Ich weiß nicht, welchen Franken ich im Marketing ausgebe, der wirklich auch am Ende auch wieder erfolgreich zurückkommt. Mhm. Und das ist, dass man sich im Marketing Messgrößen an den Start bringt, um zu messen, welche Maßnahme ist wie erfolgreich. Mhm. Und die Kunst des Marketings ist eigentlich dann zu verzichten auf Marketingmaßnahmen, die nicht mehr oder gar nie erfolgreich waren. Und heute sind wir so weit, dass wir relativ vieles messen können. Gerade im Online-Bereich kann man viel messen. Man kann aber auch Plakate und so weiter. Man kann doch recht gut messen. Die Frage ist, hat man die Qualifikation dazu, eben diese Messgrößen überhaupt zu definieren und am Ende das Marketing messen zu können? Mhm. Also mehr ist nicht der Aspekt, der im Marketing gilt, sondern relevant ist mehr. Und das heißt, man muss die relevanten Marketingmaßnahmen eigentlich identifizieren.
Herausfinden. Sehr schön. Und
da kann ich ein konkretes Beispiel bringen, wo auch eine Krankheit eigentlich ihren Ursprung hat. Und zwar ein gutes Beispiel ist, wenn eine Marketingkampagne am Start ist, will ja immer der CEO will diese Marketingkampagne sehen. Jetzt ist es aber so, wenn wir eine neue Welt denken mit ganzen digitalen Maßnahmen und so weiter, dann ist beispielsweise der CEO oft nicht in der Zielgruppe des Marketing-Teams, weil er nicht kaufen muss von den eigenen Produkten. Und er sieht dann aber die eigene Kampagne gar nicht. Okay. Und dann haben wir ein Problem, dass man mit einer digitalen Kampagne beispielsweise am Start ist, man hat den CEO ausgeschlossen, weil er nicht Teil der Zielgruppe ist und damit sagt der CEO, man sieht uns ja gar nicht. Lass uns wieder Plakate machen, weil die Plakate habe ich gesehen.
Ja.
Und da ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, wie kann ich die Geschäftsleitung überzeugen von dem, was wir machen und der Geschäftsleitung aufzeigen, dass das, was am Start steht, auch relevant und zielführend ist. Mhm. Wir haben es auch schon oft in Projekten so gemacht, dass wir gewisse strategische Platzierungen von Plakaten beispielsweise, das kann sein, nehmen wir an, da wir nicht, das ist so nicht vorgekommen, ich nehme ein konkretes Beispiel, die UBS beispielsweise möchte eine Plakatkampagne machen die sehr gezielt ist, das heißt nur an ganz neuralgischen Punkten eigentlich, wo man in dem Sinn Werbung macht. Mhm. Und der CEO sagt, oder der Marketingleiter sagt, ich habe noch nie ein Plakat von uns gesehen. Und damit das nicht geschieht, platziert man ein einziges Plakat auf der auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo der Marketingleiter aus- und eingeht. Und dann hat man das strategisch platziert und der Marketingleiter findet, meine Plakatkampagne, die ist doch sehr gut. Ein Beispiel, wie man solche Tricks anwenden kann, wenn man eben sehr gezielt Marketing betreibt,
ja.
Marketingkampagne nicht mehr für jede Person sichtbar, weil sie nicht zwingend in die Zielgruppe gehört. Mhm. Ein zweites Beispiel, das ich nehme von der Krankheit, ist die Banner Blindness. Und zwar, wir kennen ja alle, wenn man im Internet unterwegs ist, wie nervig das ist, wenn irgendwo da ein etwas blinkt und sagt, kauf mich, kauf mich, kauf mich und so weiter. Und dann sind wir heute so weit, dass wir gerade die ganzen Adblocker aufschalten und die Werbeanzeigen gar nicht mehr gezeigt werden.
Ja, richtig. Ja.
Und einerseits ist es so, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir so überladen werden von Werbeinformationen. Das ist das eine. Und das andere ist eben, man hat diese Adblocker, die man einschaltet, weil man sie gar nicht mehr sehen will. Mhm. Und die Therapie eigentlich dazu ist, und das ist dann wieder eine große Herausforderung an die Werbetreibenden, überlegt euch, liebe Werbetreibenden, wie könnt ihr Werbung nicht einfach als Kauf-mich-Werbung kreieren, sondern wie können wir mit Werbung Informationen, die relevant ist, an die Konsumenten vermitteln. Und das ist in dem digitalen Bereich natürlich sehr spannend, oder? Indem, dass ich eine Werbung platziere, die irgendwo aufzeigt, hey, wenn du hier draufklickst, bekommst du mehr Informationen zu dem und dem Thema. Und damit dann die Leute ab, die sich für diese Thematik interessieren. Und da muss das Storytelling vom Ad, wie ich es kreiere, wie ich es designe, auf die Webseite, wo die Person gebracht wird, das muss zusammenpassen.
Ja.
So kann man eben plötzlich so weit kommen, dass die Leute sagen, hey, ich möchte die Werbung des Unternehmens XY, die möchte ich sehen, weil sie mir einen Mehrwert kreiert.
Mhm. Wunderbar. Kommen wir zum dritten System noch, das wir uns noch anschauen, und zwar das Fortpflanzungssystem. Da habe ich Folgendes gefunden, die Fortpflanzung ist ein wesentliches Merkmal des Lebens, klar, ja. Es dient der Arterhaltung und die Erhaltung der Merkmale und die individuellen Merkmale eines Organismus ist nur im Zusammenhang mit seiner Fortpflanzung möglich. Fortpflanzung ist die Fähigkeit der Lebewesen, Nachkommen zu erzeugen. Da bin ich ein bisschen stutzig geworden, wie ich das gelesen habe. Wie kann ich so als Unternehmen Nachkommen erzeugen? Sie kann also da ungeschlechtlich oder geschlechtlich erfolgen. Jetzt, Martin, was ist das Fortpflanzungssystem eines Unternehmens? Auch wieder so Krankheiten und ein, zwei Praxisbeispiele.
Ja, sehr gerne. Das Fortpflanzungssystem des Unternehmens ist Innovation. Und wir wissen alle, wir Schweizer sind, wenn wir das Wort Innovation hören, sind wir gerade stolz, weil man die Schweiz als Innovationsland wahrnimmt. Zumindest in den letzten Jahrzehnten war das so. Wie es in Zukunft aussehen wird, bin ich nicht ganz sicher. Weil ich glaube, die Art und Weise, wie die Schweiz innovativ ist, die wird plötzlich kopiert von anderen großen Volkswirtschaften wie China und so, die plötzlich auch die Fähigkeit entwickelt haben, innovativ zu sein. Mhm. Und eigentlich beginnt das auch im kleinen Verständnis des Unternehmens, wie kann man innovativ sein? Und das Traurige eigentlich ist, wenn ich in Firmen reinschaue, so die einzige Innovationsmethode, die bekannt ist, ist Brainstorming.
Oh.
Und das ist etwas traurig, weil mit Brainstorming, da kommt man nicht wirklich an die guten Ideen. Mhm. Brainstorming kann eine Auslegeordnung schaffen, aber es bringt mich nicht wirklich an die wirklich guten Ideen. Und wir haben diese Krankheit, haben wir Schwarmitis gesagt. Und zwar generiert werden, die dann an der Wand hängen, aber nicht groß weiterverfolgt werden. Also wie bearbeite ich die Ideen und so weiter? Und die Problematik, die sich dort heraus ergibt aus dem Brainstorming, ist, dass die Leute, die zuerst sprechen oder ihre Ideen an die Wand bringen, das sind die Leute, die dann die Gehirnströme bzw. die Ideenströme der anderen Mitarbeitenden eigentlich in eine gewisse Richtung lenken. Und die Mitarbeitenden, die haben dann mehr Gewicht als die leisen Mitarbeitenden, die vielleicht im Moment des Brainstormings nicht einfach keine Ideen haben, aber wenn sie eine Nacht darüber geschlafen haben, kommen sie mit den besten Ideen, die das Unternehmen wirklich auch weiterbringen. Mhm. Deshalb muss eine Firma, wenn es um Innovationsentwicklung geht, ganz unterschiedliche Kreativitätstechniken nutzen. Eine leichte Abwandlung des Brainstormings ist zum Beispiel ein Silent Brainstorming, das heißt, es wird nicht gesprochen während des Brainstormings, sondern nur geschrieben. Mhm. Vielleicht macht man es, das Silent Brainstorming geschieht über eine Woche und jeden Morgen ist irgendwo 20 Minuten Silent Brainstorming, wo neue Ideen entwickelt werden und dann eigentlich Ende Woche haben auch die Leute, die einmal darüber schlafen mussten, haben ihre Ideen auf Papier gebracht. Mhm. Und so ist eine Möglichkeit. Andere Techniken können zum Beispiel ganze Kartendecks sein. Wir arbeiten oft noch mit Kartendecks. Zum Beispiel, wo es darum geht, wie identifizieren wir den Charakter unserer Firma? Könnte also eine Fragestellung sein. Und um das nicht sich aus den eigenen Fingern zu saugen, haben wir ein Kartendeck, das wir brauchen, wo ganz verschiedene Charakterzüge beschrieben sind. Sind etwa, ich glaube, etwas über 50 Karten, die wir dort haben. Und dann ist auf der einen Seite steht zum Beispiel einfach und auf der Rückseite steht komplex. Und dann legt man diese Karten in dem Sinne, wie man sich selber sehen möchte. Und das bringt dann einem in eine Richtung, in die man sich entwickeln will. Und so kann man eben Brainstorming ersetzen durch ganz viele Methodiken, die Innovationen an den Start bringen.
Sehr schön. Okay. Mir ist noch eine Frage nur noch eingefallen, und zwar, wenn du das einmal auf da nochmal, wenn du das nochmal auf den Punkt bringst, einerseits die Chancen, die es jetzt dadurch gibt mit diesem Health-Check, falls man da nochmal rein. Und auf der anderen Seite gibt es auch Risiken, wenn man es nicht anwendet, oder Risiken, wenn man es anwendet. Wie siehst du das noch?
Genau. Ja, spannend. Also grundsätzlich ist es so, ich glaube, was wir gemacht haben mit diesem Buch ist, wir haben das, was ganz viele Menschen in ihrem Arbeitsumfeld erleben, haben wir auf Papier gebracht. Weil wenn wir es bei uns in die Runde geben, entdecken wir auch bei uns gewisse Krankheiten, die sich einschleichen. Das ist typisch wie eine Erkältung. Eine Erkältung beginnt damit, dass ich so ein komisches Gefühl im Hals habe. Mhm. Es ist nicht so, dass ich von einem Moment auf den anderen bin ich krank, sondern es schleicht sich ein. Und das ist eigentlich das, was wir hier versuchen aufzuschreiben oder Anzeichen zu identifizieren, die anzeigen, hey Moment, deine Gesundheit des Unternehmens ist in Gefahr, wenn du diese und diese Symptomatik siehst. Und dann mit den Diagnosefragen und so weiter kann man sich weiter vertiefen und am Ende auch feststellen, hey, tatsächlich haben wir ein Problem, wir haben zu viele Meetings oder wir schreiben zu viel E-Mail untereinander und haben dann die Möglichkeit, eben sich daraus zu genesen und entsprechend sich aktiv zu verhalten und diese Problematik oder diese Krankheit, wie sie beschrieben ist, wieder aus dem Weg zu räumen. Grundsätzlich sage ich einmal, die Heilung anzustreben, wenn man einmal die Krankheit entdeckt hat, ist oft einfach Knochenarbeit, aber sie ist nicht unheilbar. Und deshalb würde ich sagen, das Buch hat keine Nebenwirkungen in dem Sinne, sondern vielleicht auch nennt beim Namen, was man vielleicht so ein bisschen erahnt oder spürt, und die Diagnosefragen helfen einem zu identifizieren, wo das Problem liegt. Und dann, wie man daraus herauskommt, ist dann oft auch individuell aufs Unternehmen bezogen, muss man die Maßnahmen an den Start bringen, die einem aus diesem Krankheitsgefühl rausbringt. Und ich kann nämlich noch ein abschließendes Beispiel, das wir bei uns haben. Bei uns intern ist es verboten, Mails zu verschicken.
Oh, okay.
Die Mailflut ist so groß und wir wollen den Kanal E-Mail, wollen wir unseren Kunden vorbehalten. Und wir organisieren uns intern anders mit Telefon, mit persönlichen Gesprächen. Wir haben ein Instant-Messaging-Tool, aber keine E-Mails. Und so haben wir die ganze Mailflut, die auch als Krankheitsserie beschrieben ist, die haben wir so aus dem Weg geräumt für uns als Firma. Ich glaube nicht, dass es für jede Firma gleich funktioniert, aber dass jede Firma zu viel Mails verschickt, das glaube ich.
Ja, Martin, hast du noch ein abschließendes Wort?
Ja, ich glaube, wenn wir alle mitnehmen, dass eine gesunde Firma erfolgreich ist und das in der Analogie zu unserem Körper machen, dann erinnert uns die Gesundheit unseres Körpers oder eben auch Krankheiten daran, hey, nicht nur zu unserem Körper müssen wir schauen, sondern auch zu unserer Firma müssen wir Sorge tragen. Präventiv, wenn es da ist, versuchen kurativ entsprechend die Krankheit zu genesen. Und ganz wichtig ist, gesunde Firmen können am Ende auch leistungsfähiger sein.
Ja, vielen Dank, Martin, für den Einblick da. Und ich finde, ihr habt euch wirklich Mühe gegeben, wirklich Anstrengungen. Einerseits ist es eine Augenweide und das andererseits, was ich, ist ja ziemlich immer auf den Punkt gebracht mit diesen Fragen da. Also da habe ich mittlerweile erfahren, so in meinem Leben, wenn man es wirklich kurz macht, dann muss Hirnschmalz investiert werden. Ja. Lang kann man ruhig, da ist es kein Problem, etwas lang zu schreiben, aber wirklich auf die Essenz das runterzubringen, da braucht es Hirnschmalz dazu. Also vielen Dank, dass ihr da hier ein schönes Diagnosetool in die Welt gesetzt habt. Ich kann mir vorstellen, dass das viele Unternehmen brauchen, nicht nur große und mittlere, sondern auch kleine, dass man da einfach mal immer wieder mal hineinschnuppert und schaut, oh, wie schaut's denn aus? Bin ich in meinem Unternehmen wirklich gesund?
Genau. Ja, wunderbar.
Okay. Ja, das war wieder ein Story Power Podcast, eine Episode des Story Power Podcast. Heute ging es um die Gesundung des Unternehmens mit einem Diagnosewerkzeug, das Martin Künzi und Olivier Kennedy erstellt haben. Ich freue mich, wenn Sie wieder mal reinschauen. Es geht darum, dass wir wieder bessere Stories, gute Stories und bessere Stories machen und eben dazu auch die notwendigen Grundlagen dazu haben. Mit einem gesunden Unternehmen fallen uns natürlich bessere Stories ein, kann man bessere Stories auch leben. Ich verabschiede mich, freue mich auf die nächste Episode. Ihr Ludwig Link.